In der heutigen Folge ist alles anders. Wir blicken zurück auf ein zweigeteiltes Jahr 2025, auf die Gewinner und Verlierer in den großen Indizes und die Gründe für deren Performance. Deutlich spannender ist jedoch der zweite Teil unserer, ja, schon fast Sonderfolge. Wir wagen einen Ausblick ins Jahr 2026 und definieren 7 Thesen, die den Markt im nächsten Jahr definitiv bewegen dürften.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und Lukas Loka.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
So, Lukas, zweiter Versuch. Lachen hier noch zumindest ins Mikro rein. Wir haben tatsächlich eigentlich den Podcast schon drin gehabt, haben dann festgestellt, dass pünktlich zum Ende des Jahres die Speicherkarte unseres Aufnahmegerätes voll gewesen ist.
Und deswegen nicht aufgefallen ist, dass das Ding nicht aufzeichnet. Aber ich gucke nochmal nach, wir sind jetzt bei 26 Sekunden, es läuft.
So, und es ist an uns beiden heute, Lukas, am 30.12.25 dann zum zweiten Mal den letzten Podcast des Jahres einsprechen zu dürfen. Ja, und wir haben uns gedacht, es macht durchaus Sinn, heute mal so ein bisschen von dem Drehbuch ein Stück weit abzuweichen. Und das schreit quasi danach am letzten Tag des Tages, dass wir heute nicht nur auf die letzte Woche, sondern einfach mal auf das komplett zurückliegende Jahr 2025 zurückgucken werden. Auch wenn wir heute, Lukas, bis 14 Uhr?
13.59 Uhr kann man noch
hier bei uns noch handeln können.
Wobei 13.59 würde ich sagen, ist schon sportlich, aber ja. Da ist die letzte Orderannahme. Vielleicht, wenn noch einer handeln möchte, vielleicht ruft er 5 Minuten früher an.
Genau, und die Amerikaner sind noch ein bisschen fleißiger. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die selbst morgen auf Silvester zumindest noch einen verkürzten Handelstag haben. Und dann ist das Jahr zu Ende. Und wenn wir am Jahresende stehen, dann gehört eigentlich nicht nur ein Rückblick auf das vergangene Jahr mit auf die Agenda, sondern, Lukas, wir wagen zumindest mal so ein bisschen einen Blick nach vorne ins Jahr 2026.
Ja.
Was sind die Themen, die uns bewegen? Was könnten Punkte sein, auf die es gilt, im nächsten Jahr zu achten? Ja. Aber machen wir es schön in der Reihe
schon
nach.
Im letzten Jahr haben wir 7 Thesen für 2025 aufgestellt.
Und wieder 7 für 2026.
Wieder 7 Thesen für 2026. Haben wir aus dem Team heraus uns ja quasi lange diskutiert und die Dinge erarbeitet. Die gehen wir da mal durch.
Machen wir eine schöne Reihe nach. Gucken wir mal zuerst auf die Indizes, die wir hier das ganze Jahr über im Fokus stehen gehabt haben. Gucken uns erstmal die Performance auf Kalenderjahrbasis an.
Soll ich noch raten, oder?
Nee, jetzt brauchst du nicht mehr raten. Ich glaube, wir können das jetzt auch abkürzen. DAX, Nasdaq, S&P 500. Welcher Index hat wie am besten abgeschnitten? Wir können so viel sagen. Kopf an Kopf rennen.
Ja.
DAX plus 22,31% auf Basis der Schlussdaten von gestern. Minimal schlechter, jetzt aber mit der Einschränkung auf Dollarbasis. Der Nasdaq 21,48% und der S&P 500 17,41% im Plus. Also ein Top-Börsenjahr, auf das wir eigentlich zurückgucken können.
Ich muss dazu sagen, in Heimatwährung.
Mit der Einschränkung, Lukas, du hast recht. Wir müssten uns zumindest auch mal angucken, bezogen auf die amerikanischen Aktien. Wie hat sich der Wechselkurs Euro-Dollar entwickelt?
Ja.
Und hier haben wir schon eine der stärksten Abwertungen des Dollars in den letzten Jahren, Jahrzehnten sogar gesehen. Fast 14% year-to-date, die der Dollar verloren hat. Und wenn wir das zum Beispiel mal mit den 17,4% des S&P 500 verrechnen, dann bleiben da gerade mal schmale 3,5% auf Euro-Basis stehen.
Ja.
Das relativiert das Ganze dann schon nicht unerheblich. Ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man tatsächlich Performances würde mit einwerten wollen fürs laufende Kalenderjahr auf Euro-Basis.
Wenn man den Euro anlegt und nicht sich absichert, dann definitiv.
Genau.
Ja. Man muss ja dazu sagen, dass eigentlich der DAX und Euro-Stock so im ersten Halbjahr alles outperformt hat, seitdem eigentlich stagniert. Und im zweiten Halbjahr dann auf einmal die Amis dazu kamen durch die guten Zahlen, gerade im Tech-Sektor, wo man Anfang diesen Jahres durch DeepSeek, auch mal ein Rückblick wert, glaube ich. DeepSeek war Anfang Januar oder Februar,
Januar,
den ganzen Tech-Sektor unter Druck gesetzt, dann die individuellen Zölle von Donald Trump, die den ganzen
Markt
unter Druck gesetzt haben und alles raus aus dem Dollar, rein in, wir gehen bestimmt noch auf Gold gleich ein, auf dann zum ersten Halbjahr noch Bitcoin, rein in die deutschen, europäischen Märkte, raus aus dem Dollar, und das hat sich im Halbjahr dann gedreht und deswegen war schon sehr zweigeteilt das Jahr.
Absolut, absolut. Aber sehen wir es gleich auch, so wollen wir zumindest mal vorgehen, haben wir uns gedacht. Wir gucken uns mal jetzt auf Indexebene die Tops und die Flops an.
Mhm.
Was hat die Indizes bewegt, positiv wie negativ? Fangen einfach an mit dem Nasdaq. Wir haben gesagt, den S&P 500, den sparen wir uns. Bonds sind eh Schnittmengen da und der Nasdaq vielleicht der interessantere Index noch. Fang an mit den Flops, Lukas.
Machen wir Flops?
Flops. Du fängst an, ich übernehme die Tops gleich.
Perfekt. Auf Platz 96 haben wir tatsächlich ein bekanntes Unternehmen und zwar rede ich hier von PayPal. PayPal hat in diesem Jahr gut 30% verloren und Anleger sind tatsächlich echt skeptisch gegenüber dem Wachstum, gerade in den wichtigen Geschäftsbereichen, was dieses Checkout-System angeht. Die Nutzerzahl hat nicht den Wachstum erreicht, den man sich gewünscht hat und auch die Analysten senken immer weiter
ihre Kursziele. Heimische Konkurrenz wächst voran. Vero ehemals ja, Quid, auch nicht ganz unerheblich, glaube ich.
Ja.
Dass man hier endlich in Europa auch eine Lösung gefunden hat, um den Amerikanern vielleicht ein bisschen die Stirn zu bieten.
Ja, wo dann auch, glaube ich, die ganze haben alle deutschen Banken dazu gehört?
Ich glaube wohl
mittlerweile. Ja. Ja. Wobei wir auch PayPal schon in diesem Jahr auch ab und zu mal im Podcast hatten. Da war sogar eher die Rede von vielleicht Trendwechsel und ja, vielleicht eher sogar wieder einen eher positiven Kursverlauf hinlegt aufgrund von unterschiedlichen Dingen. Sei es jetzt zum Beispiel auch die Einführung einer eigenen Kryptowährung, was die Stablecoins angeht. Aber ja, in diesem Jahr wird sie nicht mehr zu den Aufsteigern gehören. 30% Minus. Dann haben wir auf Platz 97 haben wir Copart. Hatten wir, glaube ich, in diesem Jahr oder insgesamt noch nie im Podcast. Copart verkauft nämlich Autos und zwar komplett online über Online-Auktionen. Meist sind das gebrauchte Autos, die von Autovermietungen, auslaufenden Leasingverträgen oder halt Versicherungen kommen. 31,5% Minus. Grund sind schlechte Zahlen, wenig verkaufte Einheiten und ein paar Insider-Verkäufe. Und tatsächlich ist es eher eine Aktie, die dann läuft, wenn es den Amerikanern gar nicht so gut geht, weil sie dann eher auf die gebrauchten Autos springen, statt auf neue. Deswegen, aber Autos sind ja grundsätzlich immer sehr zyklisch. Auf Platz 98, auch einer zumindest mir erst unbekannten Unternehmen, Atlassian Corporation minus 33%. Atlassian Corporation ist ein Unternehmen, was Softwarelösungen für Teams anbietet, und zwar um sich zu organisieren. Grund für den Einbruch ist die Marktmeinung oder zumindest die Meinung insgesamt, dass Atlassian ein KI-Verlierer ist, besonders deswegen, weil sie noch nicht viele KI-Futures in ihre Software eingebaut haben und größer, also die Konkurrenz auch groß ist. Und ja, Analysten haben dann auch hier ihre Prognosen gesenkt. Atlassian hat minus 33% gemacht im laufenden Jahr. Auf Platz 99 haben wir Charter Communication. Charter Communication ist der oder einer der größten amerikanischen Kabelanbieter. Und ich glaube, dann dürfte es auch schon klar sein, dass das jetzt ein Bereich ist, dem man vielleicht nicht mehr ganz so viel Wachstum zuspricht, weil Fernsehen sowieso immer weniger wird und immer mehr gestreamt wird. Deswegen auch schlechte Zahlen, negative Analystenmeinung, minus 39,6%. Und auf dem letzten Platz mit minus 45,2%, eine bekannte Aktie, die wir auch im Podcast schon immer mal wieder besprochen haben. Gerade auch, ich meine, vor ein, zwei Wochen noch, weil hier die Rede von vielleicht eventuell dem Index Zuordnung oder Zugehörigkeit in Frage oder die Diskussion aufgekommen ist. Die Rede ist von Strategy, das Unternehmen von Michael Saylor, was eigentlich in den letzten, ja, ich weiß gar nicht, eher in diesem Jahr, vielleicht Ende letzten Jahres angefangen hat. Die haben ihr komplettes operative Geschäft eigentlich umgestellt, dahingehend, dass sie Gelder am Markt einsammeln und dafür Bitcoins kaufen. Und ja, dadurch, dass der Bitcoin in den letzten Wochen, Monaten schon ziemlich unter Druck war, ist hier natürlich auch ein entsprechend deutliches Minus zu sehen. Interessant ist tatsächlich mal zu gucken, wie viel Bitcoins hält denn Strategy. Es gibt ja 21 Millionen oder zukünftig, Bitcoin ist auf 21 Millionen begrenzt, sagen wir es mal so. Aktuell sind fast 20 Millionen schon im Umlauf. Davon sind auch eine Menge ja auf dem Schrotthaufen oder hinter verschlüsselten Passwörtern verloren gegangen. Und es gibt noch so ein paar stille Wallets, die quasi noch nie verkauft haben, wie zum Beispiel von Satoshi Nakamoto, quasi der Erfinder von Bitcoin. Wo man
ein paar
ja jetzt
liegen auch durchaus in der Bilanz von Strategy.
Genau, ne? 640.031 Bitcoins zum Stand vom 30.09. Und ich habe jetzt gestern oder vorgestern nochmal gelesen, dass Michael Saylor auch nochmal weiter nachgekauft hat. Deswegen dürfte der Stand sich auch nochmal wieder verändert haben. Interessant ist, rechnet man diesen Bestand mal auf den aktuellen Marktwert um, dann sind das 56 Milliarden US-Dollar. Die Marktkapitalisierung von Strategy liegt aber bei 46,9 Milliarden US-Dollar. Und ja, Das ist natürlich gerade die Sorge, dass wenn sie aus dem Index fliegen oder wenn Bitcoin weiterfällt, hier auch wieder Bitcoins verkaufen müssen.
Ich glaube gerade letzteres, also und, wenn der Bitcoin weiterfällt, dann ein gewisser Druck auch auf die Unternehmung zukommt, Bitcoins gegebenenfalls dann verkaufen zu müssen.
Ja.
Plus, da ist natürlich auch die Tatsache nicht förderlich, da können wir einen Rückblick, was denn das Thema Bitcoin angeht, auch schon abschließen. Auch kein gutes Bitcoin-Jahr hinter uns liegt. Aber wenn wir uns das angucken, year to date steht hier tatsächlich ein Minus von knapp 7%, wenn man dann noch dazu rechnet, 14%, die der Dollar verloren hat, auch der Bitcoin notiert ja im US-Dollar, dann ist es zumindest insgesamt, aber gerade hier für uns Europäer, definitiv kein gutes Krypto, kein gutes Bitcoin-Jahr gewesen. Und
umso schlimmer liegen dann auch die aus der zweiten Reihe, Ethereum, Solana, aber auch. Also
Ethereum habe ich hier gerade nochmal nachgeguckt, minus 12,1% auf Kalenderjahrbasis, minus Währungseffekt dann noch dazu. Okay. Das heißt, da liegen wir bei fast 25% minus year to date. Also kein gutes Kryptojahr, was hinter uns liegt. Gucken wir auf die Gewinner im Nasdaq und da werden wir auch durchaus ein, zwei Bekannte sehen, aber auch ein paar Unternehmen. Wir werden uns sowieso gleich wundern, Lukas, dass wir hier gar keinen der Magnificent Seven sehen unter den Top 5. Fangen wir der Reihe nach mal an. Auf Platz 5 mit einer Performance year to date von 157%. Insmed Incorporation, mir sagt das Unternehmen tatsächlich gar nichts, ist ein biopharmazeutisches, also ein Unternehmen aus dem biopharmazeutischen Bereich, was sich so ein bisschen auf das Therapien von seltenen Krankheiten spezialisiert hat, insbesondere im Bereich von schweren Lungenerkrankungen. Und wie so oft bei Biotech-Aktien, Kurstreiber in diesem Jahr sind starke Studiendaten gewesen, herausragende klinische Ergebnisse für eben ein Medikament zur Behandlung von schweren Lungenerkrankungen. Danach hat es dramatische Anpassungen und Anhebung der Kursziele gegeben und wie so oft bei diesen kleineren Biotech-Unternehmen Übernahmefantasie, die reingekommen ist. Also große Pharma-Riesen sind auf das Unternehmen aufmerksam geworden. Merck hat jüngst nochmal eine Übernahmeofferte über 130 Millionen Dollar in den Markt reingeworfen, was dann den Kurs zusätzlich nochmal befeuert hat. Insgesamt glaube ich, Lukas, auch ein ganz spannender Bereich,
ja, Biotechnologie. Gerade auch im Mitte des Jahres, wo dann auch die ganzen Biotech-Unternehmen ja schon eine starke Performance hingelegt haben.
Einer der Treiber vielleicht auch
durch KI,
durch KI Zulassungsverfahren, die deutlich reduziert werden können auf der zeitlichen Achse. Und wenn wir jetzt gerade von Merck gehört haben, die hier Übernahme Fantasie bei dem Titel mit reingebracht haben, die Patentklippen bei den großen Pharmaunternehmen, da haben wir ein paar Mal dieses Jahr schon drüber gesprochen. Die dann tatsächlich die großen Unternehmen dazu veranlasst, denen die Augen offen zu halten nach kleinen Unternehmen, die eine interessante Pipeline haben, um die gegebenenfalls tatsächlich direkt aufzukaufen. Bestimmt ein spannendes Thema. Wir haben es bei uns in der Vermögensverwaltung auch ganz prominent mitgewichtet und haben auch gesehen, in den letzten Monaten den Markt stark outperformt. Auf Platz 4, tatsächlich ein Bekannter aus dem Podcast, Warner Brother Discovery. Braucht, glaube ich, auch nicht so viel zu verlieren. Weltweit tätiges Medien-, Unterhaltungsunternehmen. Befeuert vor allem in diesem Jahr um wieder mal M&A-Gerüchte, Spekulationen über eine mögliche Übernahme von Netflix, haben wir im Podcast auch von berichtet gehabt, hat dazu geführt, dass wir hier year-to-date eine Performance von 172,5% sehen. Und jetzt, du hast gerade von KI-Verlierern gesprochen auf der Flop-Liste. Ja. Jetzt haben wir eigentlich drei Unternehmen nacheinander, die als große Profiteure von dem ganzen Thema KI zu nennen sind. Fangen wir an mit Seagate Technology auf Platz 3, eine Performance von 231,6%. Führende Anbieter von Datenspeicherlösungen und natürlich der enorme Bedarf an Speicherkapazitäten für die KI-Rechenzentren war maßgeblich verantwortlich für die starke Performance in diesem Jahr. Und dazu ist noch gekommen, dass jetzt gerade im September die Aktie dann neu in den Nasdaq 100 mit aufgenommen worden ist. Und das gilt ja gerade bei den Technologieaktien schon so ein Stück weg als Ritterschlag. Auf Platz 2, die haben wir letzte Woche, glaube ich, noch hier im Podcast gehabt. Micron Technology, genau, Bombenzahlen. Einer der weltweit größten Hersteller von Speicherchips. Und die Story ist hier quasi die gleiche. Großer Profiteur vom KI-Boom, weil gerade diese schnellen Speicher für KI-Beschleuniger essentiell sind. Und man hat eine extreme Preismacht auch, die man jetzt mit der jüngsten Vorlage der Zahlen auch nochmal unter Beweis gestellt hat. Year to date 238,4%. Da
auch nur zwei Player. Es ist die Micron und die SK Hynix.
So ein bisschen auch noch Südkorea, die Samsung. Ne?
Aber nicht so groß. Und ja, dieses Thema Speicher und Arbeitsspeicher, gerade auch was die Rechenleistung angeht, woran es dann auch häufig scheitert, das ist ein Riesenthema.
Ja.
Dass man da diesen Arbeitsspeicher deutlich größer haben muss.
Ja, hat doch jüngst nochmal mehrere Upgrades gegeben von Analysten. Ja,
und nicht nur bei den Rechenzentren, sondern auch auf die ganzen Laptops, die man dann zukünftig mit KI vielleicht dann auch steuern kann oder unterstützen. Die brauchen ja auch deutlich mehr Arbeitsspeicher, wenn dann die Rechenleistung auf dem Laptop selber gespeichert werden muss, um dann noch schneller eine Antwort zu kriegen.
Ja, spannend auch für
gerade
die
auch
Zukunft.
Apple, die ja ihre ganzen Sachen dann auf dem Handy speichern wollen. Aber ja.
Das Ganze nur noch getoppt von einer Aktie, Western Digital, ebenfalls ein großer Player und Produzent von Speicherlösungen und auch hier natürlich getrieben von der starken Nachfrage nach Massenspeichern fürs Cloud-Geschäft, für KI-Anwendung und auch hier eine Rückkehr in den Nasdaq 100, die waren hier tatsächlich schon mal drin, sind jetzt Ende des Jahres auch nochmal tatsächlich in diesen Index wieder mit aufgenommen worden. Und das stärkt natürlich auch vor allem das Vertrauen in institutionellen Investoren. Das soll es gewesen sein zum Nasdaq. Lukas,
amerikanischen Markt, schauen wir
mal.
Wir
machen weiter in Deutschland. Gucken wir uns erstmal die zweite Reihe vielleicht an.
Und dann gehen dann auf die erste Reihe. Können wir machen.
Den Nasdaq.
Ja. Ach, den Nasdaq.
Spannend.
Den MDAX. Ja, genau, den Nasdaq DAX.
Du fängst an mit den Tops
Flops
diesmal.
Ich habe bei den DAX
du
die
hast
Flops.
Die Flops,
ich
genau.
Die Flops. Ich,
so machen wir
es. Ich bin ein reiner Flop hier, was das angeht.
Ja, ändert sich gleich.
Dann haben wir in dem MDAX die Platz 45 mit LEG Immobilien. Mit 26% Minus werden wir gleich bei dem DAX auch sehen, dass die Branche insgesamt echt unter Druck geraten ist in diesem Jahr, gerade was Regulierung angeht, Mietpreisbremse, dann das Thema Zinsen und der damit einhergehenden Bewertung der Immobilien. Darunter leidet natürlich dann das ganze Unternehmen und hat entsprechend 26% Minus. Auf Platz 46 haben wir Lanxess mit 27% Minus. Lanxess leidet tatsächlich immer noch unter den erhöhten Energiepreisen und der eher schlechten konjunkturellen Lage Deutschlands. Drittes Jahr Rezession und das ist vielleicht ganz spannend, können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Performance MDAX versus DAX, jetzt gerade auch in den letzten 3 bzw. fast 5 Jahren, was da für ein Unterschied ist. Da sieht man nämlich eigentlich die tatsächliche wirtschaftliche Situation Deutschland deutlich besser im MDAX.
Ja, die wird da deutlich mehr wiedergespiegelt, als sie vom DAX verzerrt wird, aufgrund der Tatsache, dass die Unternehmen hier zu 80-90% teilweise im internationalen Bereich unterwegs sind.
Dann haben wir auf Platz 47 TeamViewer. 2020 war es ja einer der großen Player weltweit, was das ganze Thema Online-Meetings angeht, neben Zoom und halt auch Microsoft Teams. Man muss ganz ehrlich sagen,
die
Microsoft Teams.
Corona-Profiteure damals gewesen.
Und Microsoft Teams hat sich eigentlich da durchgesetzt und damals groß in den Medien war die teuerste Sponsoring, du weißt es besser.
Trikotsponsor bei Manchester United.
Fußballthema.
Ja, das ist dann vielleicht schon ein Stück weit Größenwahn gewesen,
Fragezeichen. Ja, das war ziemlich teuer.
Aber
teuer war auch die Übernahme im letzten oder in diesem Jahr, die tatsächlich auch deutlich schlechter performt hat, also unter den Erwartungen. Deswegen, jetzt habe ich hier die Performance gar nicht. TeamViewer hat gute 38% verloren. Platz 48 haben wir Redcare Pharma. Einer der größten europäischen Online-Apotheken mit mehreren Marken, auch bekannt durch die Werbung von
Günther Jauch,
dem lieben Herrn Jauch,
Shop-Apotheke ist es, ne?
Ja.
Genau.
Deswegen unter Druck, weil Drogerieketten jetzt rezeptfreie Medikamente verkaufen wollen, also auch DM. Und Rossmann. Ja. Dann haben wir noch einen Managementwechsel und belastet hat tatsächlich auch das Gesetz für die Nutzung des E-Rezepts, weil früher gab es ja quasi diesen Überweisungsträger, den ich in die App einscannen konnte und dann auch die Medikamente zugeschickt bekomme. Und man musste sich hier erstmal was einfallen lassen, wie man denn das E-Rezept, was ja auf der Karte gespeichert ist, in die App reinbekommt. Weil ich kann ja nichts einscannen, weil es halt digital auf der Karte liegt. Inzwischen kann man die, glaube ich, dahinter halten durch NFC, aber das hat schon auch irgendwie belastet. Minus 51% im laufenden Jahr. Und nur eine Aktie war schlechter, aber nicht viel schlechter. Minus 51,5% haben wir auf dem letzten Platz Puma. Und Puma hat im laufenden Geschäftsjahr eigentlich durchweg enttäuscht. Ja. Jedes Mal waren die Zahlen unter Erwartungen in allen Regionen unter Erwartungen.
Ihr habt den Podcast noch gehabt, vorletzte Woche, ein bisschen Übernahmefantasie
Übernahmegespräche,
aus China ist reingekommen. Ist
natürlich jetzt gerade vielleicht auch ein Schnäppchen mit knapp der Hälfte. Aber das soweit zu den Flops.
Kommen wir zu den Tops. Fangen wir auch von hinten rum an auf Platz 5 mit einer, jetzt muss ich mal schnell gucken, Performance von 144,6%. FlatEx de Giro, weil wir gerade schon bei Trikotsponsor gewesen sind. Ich glaube, die waren vor ein, zwei Jahren nochmal Trikotsponsor bei Borussia Mönchengladbach. Vielleicht gar nicht jedem unbedingt ein Begriff. Einer der führenden Online-Broker in Europa, haben natürlich schon profitiert von der hohen Volatilität an den Aktienmärkten, vor allem auch dieses Jahr. Zwischendurch, glaube ich, zweimal die Prognosen angehoben, sowohl was den Umsatz als auch die Gewinnprognose fürs laufende Jahr angeht und Ende März diesen Jahres überhaupt erst aus dem SDAX in den MDAX aufgestiegen und das steigert natürlich dann auch das Interesse von institutionellen Investoren und zahlt nochmal positiv auf die insgesamte Handelsliquidität des Unternehmens oder der Aktie ein. Auf Platz 4, die hatten wir hier im Podcast definitiv, hochtief. Einer der größten global agierenden Baukonzerne hier in Deutschland mit Schwerpunkten dann in den Bereichen Infrastruktur, Energie, Digitalisierung. Das sind natürlich die Themen, die gerade ohne Ende boomen.
Weil man dazu sagen muss, sie sitzen zwar in Deutschland, aber der geringste Umsatzanteil kommt fast aus Deutschland.
Ist traurig.
Wobei sie sich jetzt noch jüngst einen Auftrag gesichert hat für eine Autobahnrestaurierung in Höhe von 450 Millionen hier in Deutschland. Dann haben wir jetzt letztens sogar noch gehört, in Borken wurden ja Schnelllader aufgestellt, wo auch hochtief mit gewirkt hat.
Ja, die mischen überall mit.
Aber Treiber war natürlich dieser Rechenzentrum.
Ja, und das über die US-Tochter profitiert man nämlich genau von oder massiv von dem Bau dieser großen KI-Rechenzentren. Ich glaube, Unternehmen wie Meta und CoreWeave sind zwei ganz große Namen gewesen, die dieses Jahr vermeldet werden konnten und die sollten natürlich wahrscheinlich auch mit Blick nach vorne durchaus noch von den Konjunkturprogrammen profitieren, die staatlichen Investitionen in Infrastruktur, in Dekarbonisierung. Hoffen wir mal, dass losgeht dann ab im nächsten Jahr. Die Auftragsbücher sind auf jeden Fall rappelvoll. Starke Performance 155,4%. Auf Rang 3 Nordex. Glaube ich, so viel zu an Worten verlieren. Führender Hersteller von Windenergieanlagen. Achten Sie mal drauf, wenn Sie eine große Windmühle hier im Westmünsterland sehen. Konzentriert sich so ein bisschen auf die Entwicklung und Produktion von Onshore-Turbinen. Auch mit einem starken Jahr 25. Margenverbesserung, Anhebung der Gewinn, der Umsatzprognosen. Starkes Neugeschäft. Das hat jetzt gerade in den letzten Monaten die Aktie nochmal befeuert im letzten Quartal und mit einer deutlich verbesserten Rentabilität guckt man auch ganz optimistisch ins Jahr 2026 rein. Auf Platz 2, da sind wir, gucken wir uns gleich den DAX auch nochmal an, bei der Branche, die seit eigentlich 4 Jahren jetzt mittlerweile die Ranglisten anführt, der ganze Rüstungsbereich. Renk Group, einer der weltweit führenden Spezialisten für Antriebstechnik, insbesondere dann bei Panzergetrieben, Marineschiffen und das ist natürlich dem ganzen Rüstungsboom geschuldet. Dass tatsächlich hier auch Rekordauftragsbestände vermeldet worden sind. Das Unternehmen ist auch im März dann in den MDAX aufgestiegen, ist dann auch nochmal ein Meilenstein für die Sichtbarkeit dieses Unternehmens gewesen am Kapitalmarkt und wie gesagt ein großer Profiteur des Rüstungsbooms. Und auf Platz 1, eine Unternehmung hat es tatsächlich geschafft, die man vielleicht gar nicht hier erwartet hätte und so halb tot gesagt schon gewesen ist. Aus Essen, eine ThyssenKrupp, einer der großen Stahlkonzerne hier bei uns in Deutschland, der größte Stahlkonzern. Und da sind 2, 3 Gründe zu nennen für den Anstieg jetzt in 2025. Das hängt einmal mit den Restrukturierungen im Unternehmen zusammen und auch den ersten Erfolgen, Fortschritte bei der Neuausrichtung und dann die geplante Verselbstständigung zum Beispiel der Marinesparte. Das war eine der größten Neumissionen im letzten Jahr. ThyssenKrupp Marine Systems, was anständig Geld in die Kassen gespült hat. Und viele Anleger sind teilweise vorher in die ThyssenAktie reingegangen, um dann indirekt von diesem IPO zu partizipieren und zu profitieren. Und insgesamt kommt so ein bisschen Turnaround-Fantasie rein, dass nach diesen schwierigen Vorjahren tatsächlich der Umbau des Unternehmens gelingen sollte. Performance 209,9% im laufenden Jahr. Ich glaube, da hätte man als ThyssenAktionär auch schon fast nicht mehr mitgerechnet. Das soll es gewesen sein zum MDAX.
Aber ich habe jetzt noch mal ganz kurz, weil ich finde es echt spannend, das mal zu sehen. Wir haben gerade drüber gesprochen, wir jetzt schon 3. Jahr in Folge Rezession. Im DAX sieht man es nicht. DAX auf 5 Jahre, 78% Kursperformance die letzten 5 Jahre, weil die Titel global unterwegs sind. Christoph, du darfst jetzt schätzen, ich glaube, das hat man gerade nicht, aber wo steht denn der MDAX auf dem gleichen Zeitraum von 5 Jahren?
Ja,
Also wenn du mich so fragst, ich weiß, dass er auf die letzten 4 Jahre auf jeden Fall noch relativ deutlich im Minus liegt. Wenn er überhaupt im Plus liegt, ich glaube, dass da sogar ein kleines Minus noch stehen könnte, dann nur aufgrund der Tatsache, dass wir in 21, was dann ja mit dazugehört, ne, bei einer 5-jährigen Betrachtung, noch ganz gut gelaufen sind. Aber ab dann ist es, glaube ich, spätestens mit Ausbruch des Krieges Russland-Ukraine deutlich bergab gegangen. Plus, minus, null, leicht im Minus, hätte ich sogar gesagt.
Wir waren in 21 sogar kurz bei plus 20% und dann Ausbruchkrieg, genau was du gerade sagtest, der Bereich schon sehr ordentlich gelitten, hat sich aber seitdem auch nicht wirklich erholt. Wir sind bei minus 0,95, also minus 1%, genau richtig, was du.
Aber dann passt das auch, was du gerade gesagt hast, dass eigentlich dieser MDAX, also die mittelgroßen deutschen Unternehmen in diesem Index eher das widerspiegeln, was wir tatsächlich konjunkturell leider in den letzten 3-4 Jahren hier nicht auf die Platte bekommen haben.
Und dann einzelne, die dann doch herausstechen. Aber ja, fand ich nochmal ganz spannend.
Gucken wir auf den verfälschten DAX.
Jetzt habe ich die Performance, aber nee, die hatten wir ja schon eh. Warte, da bin ich dran mit den Tops, ne?
Du fängst mit den Tops an, bevor es hinterher Beschwerden gibt, genau.
Ja, dann wechseln wir uns ab. Ja, was haben wir beim DAX? Ich fange mal auf Platz 5 an. Auf Platz 5, ganz spannend, ist tatsächlich einer der jahrelangen Verlierer. Die Rede ist von Bayer. Bayer hat jetzt in diesem Jahr gute 87% dazu gewonnen. Grund sind jetzt gerade auch jüngst positive Nachrichten aus den USA rund um das Thema Monsanto-Gerichtsverfahren, wo jetzt die ein oder anderen Sprüche auch für Bayer dann rausgekommen sind. Aber, das hattest du auf dem Schirm, mehrere...
Auf der Produktpipeline genau. Auch gute Nachrichten, die gekommen sind. Hatten wir, glaube ich, auch zweimal hier im Podcast gehabt. Also mindestens zwei, drei Produkte, die auch das Blockbuster-Potenzial haben, also sprich einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar generieren könnten. Also insofern scheint sich das Blatt da so ein bisschen zu wenden.
Ich muss dazu sagen, jetzt, wenn man natürlich so stark gelitten hat, die fehlt Aktie, einiges noch. 87%, da fehlt noch einiges, genau. Aber wir sind auch von der Marktkapitalisierung noch weit unter dem damaligen Kaufpreis von Monsanto.
Ja, verrückt.
Also da ist noch scheinbar... ja, ich will jetzt nicht sagen Potenzial, aber mich wundert nicht, dass die dann auch mal 87-90% dann macht. Ja. Auf Platz 4 und auch auf Platz 3 haben wir tatsächlich Banken, und zwar auf Platz 4 die Deutsche Bank mit 100% plus und auf Platz 3 die Commerzbank mit 127% plus. Commerzbank natürlich getrieben von den ganzen Übernahmegerüchten aus Italien und jetzt jüngst auch nochmal die Diskussion, dass eventuell auch Banken und auch Versicherer profitieren können von KI, und zwar auf der Kostenseite, da es viele Prozesse, die in diesen Bereichen da sind und ja Mitarbeiter noch zumindest notwendig sind, dann durch KI auch abgenommen werden können. Und zuletzt hatte jetzt die Allianz sogar vermeldet, dass sie ca. 1500 bis 1800 Stellen streichen wollen in den nächsten 12 bis 18 Monate. Grund ist der vermehrte Einsatz von KI. Und da sieht man dann mal diese ganze Frage immer von der Monetarisierung.
Wo kann sie wie eintreten?
Wo kann sie wie eintreten? Und dann hat man bei den Techies das noch nicht wirklich, oder da ist es noch offen, aber hier fängt das schon an.
Und ich glaube, wenn wir über Banken sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, dass sie natürlich ein Profiteur dessen sind, dass die Zinsen zurück sind,
absolut.
Die Zinsstrukturkurve auch wieder deutlich steiler geworden ist. Man kann wieder Fristentransformationen betreiben, also verdient hier durchaus auch wieder gutes Geld. Muss man wahrscheinlich nur hoffen, dass wir gerade in Deutschland, in Europa hier konjunkturell auch die Wende kriegen. Nicht, dass wir gegebenenfalls über die Kreditseite irgendwann dann auch mal Wertberichtigungen, Abschreibungsbedarfe sehen, wenn wir hier tatsächlich nicht aus diesem Loch so langsam mal wieder rauskommen.
Wir haben
MDAX angesprochen. Also
dürfte
so
aber,
doll.
Sollte sich das vielleicht dann auch ändern, das wirtschaftliche Umfeld dürfte vielleicht auch noch auf der anderen Seite auch ein Treiber sein für noch
bessere Zahlen. Absolut.
Ne? Deswegen. Ja, aber dann sind wir bei Platz 2. Und Platz 2, vielleicht auch gar keine Überraschung. Wir hatten gerade schon Hochtief- und Energieinfrastruktur gehört. Auch hier ein absoluter Profiteur davon. Wir reden von Siemens Energy. Siemens Energy hat im laufenden Jahr 140% Kurs plus. Und besonders der Bereich Gasturbinen treibt Siemens Energy eigentlich an. Das ist einer der weltweit größten Player, was das angeht. Teilt sich aber so ein bisschen den Markt. In den USA ist es GE Vernova und in dem asiatischen Bereich ist es eher Mitsubishi, die Gasturbinen bauen. Aber Siemens Energy gerade da die steigende Nachfrage, auch jetzt jüngst nochmal eine Studie gesehen von der Regierung, wie viel Gasturbinen in Zukunft dann auch benötigt werden. Da ist noch Potenzial und davon profitiert Siemens Energy einfach.
Und auf Platz 1, und ich glaube, das ist keine Überraschung, du hast es gerade auch schon indirekt gesagt.
Rüstung.
Rüstung, Rheinmetall, 150% plus, mal auch wieder. In diesem Jahr deutliches.
Ich glaube, ein Jahr haben sie sich mit Siemens Energy mal die Plätze geteilt, 1 und 2, beziehungsweise war Siemens vor Rheinmetall, aber ansonsten die letzten 4 Jahre auf Platz 1 und 2, glaube ich, immer die gleichen Unternehmen.
Ja. Ne? Man muss nur ein bisschen auch drauf schauen, schon sehr, sehr schwankungsintensiv. Wir waren in diesem Jahr auch schon bei 225% im Plus, also gut 75% über dem aktuellen Wert. Grund ist ja immer wieder die Friedensgespräche, die aufkommen, sieht man auch jetzt aktuell wieder, dass da natürlich dann, sollte es irgendwann auch zu geopolitischer Entspannung kommen, diese Werte, sei es eine Renk, eine Hensoldt, eine Rheinmetall, eine ThyssenKrupp Marine Systems wahrscheinlich allesamt auch erstmal darunter leiden dürften. Aber was man dazu sagen muss, ist, dass die steigenden Ausgaben in Richtung Verteidigung.
Die Bücher sind prall gefüllt.
Genau, die Auftragsbücher sind voll. Aber das wird, glaube ich, erstmal das Momentum auch so ein bisschen dämpfen. Aber ja, das sind die Tops beim DAX.
Ja, dann bin ich bei den Flops dran. Ich fange mal sofort mit dem schlechtesten Titel an. Da steht auf Platz 40 mit minus 33,4% eine Symrise. Wahrscheinlich gar nicht jedem so geläufig. Also ein global führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen. Und Gründe für den Abstieg, vielleicht auch nochmal ganz interessant. Einmal steigende Rohstoffkosten, Lieferkettenprobleme, die insgesamt so ein bisschen die Profitabilität unter Druck gesetzt haben. Aber ich habe das gar nicht mitgekriegt. Gibt wohl so ein paar kartellrechtliche Sorgen, gerade was fortlaufend eine Untersuchung der Wettbewerbsbehörden im Bereich von Duftstoffherstellern betrifft. Das hat wohl die Anleger massiv verunsichert. Wie gesagt, minus 33,4%. Auf Platz 2 von unten, also 39, minus 30,6% Adidas. Du hast gerade von Puma gesprochen, Lukas. Braucht man, glaube ich, auch nicht viel zu verlieren zum Unternehmen. Weltweit agierender Sportartikelhersteller. Gründe für den Abstieg. Einmal, und das ist ein Schlüsselmarkt für Adidas, da haben wir im Podcast auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, nach wie vor eine relativ schwache Konsumnachfrage in China. Das, was hier an Erholung erwartet wurde, kommt doch deutlich langsamer, als man das vor einem Jahr vielleicht nochmal prognostiziert hat. Und auch da sind wir schon mal drauf eingegangen, extrem hohe Lagerbestände, die dann dazu geführt haben, oder dass man quasi schon gezwungen war, in aggressive Rabattaktionen zu verfallen, was dann natürlich die Gewinnmargen in diesem Jahr relativ deutlich unter Druck gesetzt hat. Also minus 30,6% bei einer Adidas. Aber auf Platz 3, Nivea lässt grüßen, Beiersdorf. Einer der großen Konsumgüterhersteller hier bei uns in Deutschland, Nivea, wie gesagt, die bekannteste Marke. Auch hier eher die Flaute auf der Konsumentenseite, der Grund, der für die schwächere Nachfrage gesorgt hat. In der Summe sind nach wirklich aber auch starken Vorjahren die Umsätze, die Gewinne eher stagniert, beziehungsweise sogar leicht nach unten gegangen. Es hat etliche Abstufungen von Banken gegeben, minus 25,3% im laufenden Kalenderjahr.
Sind aber auch alle Basiskonsumgüter.
Ja, schlecht gelaufen.
Jetzt gerade mal hier so eine Unilever aufgerufen. Ja. Auch irgendwo minus 7%, zwar nicht ganz so krass, aber eine Nestle ist im laufenden Jahr auch
schwach gelaufen.
Ich weiß nicht, wie eine Procter & Gamble aussieht, aber ja, kein schöner Bereich in diesem Jahr. Die stabilen, defensiven Aktien.
Ja. Auf Platz 4, also quasi auf 37, Zalando, glaube ich auch bekannt, führender Online-Plattform für Mode, für Lifestyle in Europa. Auch hier wieder das Thema Konsumzurückhaltung, was tatsächlich die Kauflaune in der Summe tatsächlich bei den Konsumenten negativ berührt hat und starker Wettbewerbsdruck. Also aggressive Markteintritte von so billig Online-Anbietern, vor allem aus dem asiatischen Raum. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Shein, Temu, das sind zumindest zwei Adressen, die mir gerade mal einfallen, die zumindest dann sowohl Marktanteile als auch Preise
haben. Vielleicht gehen sie dann genauso schnell wie damals Wish, aber ich weiß noch nicht, ob Wish auch Temu oder Ali, Ali, war das Ali?
Gehört ja zu Alibaba, ne?
Ja, aber ja, Ali, genau. Weiß nicht.
Ich weiß, was
irgendein Shop, der irgendwo damit anfing. Ja. Jetzt ist es Temu, vielleicht ist es in einem Jahr wieder was anderes oder vielleicht gar nicht.
Setzt auf jeden Fall Marktanteile und Preise ganz ordentlich unter Druck. Ja, und dann auf Platz 5, du hast es gerade schon auf den MDAX bezogen gesagt, Vonovia, Deutschlands größtes privates Wohnimmobilienunternehmen. Auch hier die Gründe für den Abstieg. Ja klar, Zinsumfeld, also die stabil bleibenden oder sogar leicht weiter steigenden Zinsen, erschweren natürlich vor allem auch die Refinanzierung bei dem Unternehmen und die schleppen, glaube ich, schon einen ordentlichen Schuldenberg vor sich her. Und wir haben dann natürlich auch die Abwertung im Portfolio gesehen, die notwendigen Korrekturen bei den Immobilienbewertungen, hat dann eben zu Milliardenverlusten in der Bilanz geführt, was jetzt auch nicht wirklich das Vertrauen der Aktionäre auf, was die Dividendenfähigkeit des Unternehmens angeht, befeuert hat. Und das sind ja klassisch diese Wohnimmobilienkonzerne, gute Dividendenzahler in der Vergangenheit immer gewesen. Also hier tatsächlich eher Zurückhaltung, minus auf Kalenderjahrbasis von 18,1%. Danke. Das war der DAX. Sind wir durch.
Ja, ich habe mir tatsächlich beim DAX nochmal ganz kurz angeschaut, quasi die ehemaligen DAX- oder Deutschlandtreiber der Automobilkonzern. Ist vielleicht auch ganz spannend, wo man dann vielleicht eher erwartet, dass die ganzen Dinge auch irgendwo in den roten Zahlen schlummern.
Stimmt.
Ja. Ich habe sie mir alle mal angeschaut, aber geht jetzt nicht wirklich großartig ein. Aber eine Porsche ist tatsächlich im Plus mit 9,3, eine Mercedes-Benz 10,2 und das trotz dieser ganzen ja negativen Presse eigentlich.
Um starke Gewinneinbrüche und so weiter.
Ne? Überraschend dann auch mal eine Volkswagen, die im laufenden Jahr 16,5% dazu gewonnen haben und eine BMW noch mal ein bisschen besser, 17,3%. Also hatte mich tatsächlich gewundert, dass die Werte da alle teilweise sogar zweistellig im Plus sind, trotz eigentlich im laufenden Jahr eher negativer
Presse. Aber wenn du dabei bist, dann können wir vielleicht auch noch ganz kurz den Highflyer eigentlich der letzten Jahre nochmal benennen.
Ja.
Zumindest der mit Abstand nach wie vor schwerste DAX-Titel und von der Marktkapitalisierung zwischendurch sogar mal Europas wertvollstes Unternehmen in diesem Jahr oder Anfang des letzten Jahres noch gewesen. SAP. Tatsächlich mit einer negativen Performance, year to date steht hier minus 12,1%. Umso höher vielleicht nochmal einzuwerten, dass wir hier bei über 20% Index-Performance year to date stehen, aber das hat tatsächlich schon doch uns beide nochmal ein bisschen überrascht.
Auch hier ist man skeptisch, ob die Software von SAP dann auch zukünftig durch KI vielleicht abgelöst werden kann. Wir werden sehen, aber was auffällt ist, dass Europas wertvollstes Unternehmen hatten wir zwischendurch die SAP, hat ordentlich abgegeben. Die Novo Nordisk
deutlich abgegeben.
Deutlichst abgegeben und dann haben wir auch eine ASML, die zwischendurch. LVMH,
genau.
Haben wir dieses Jahr gar nicht so oft drin wie letztes Jahr, aber auch die, ich meine, die erholen sich gerade alle so ein bisschen, aber es fällt schon auf, dass immer derjenige, der an der Spitze ist, danach ordentlich abgibt.
Ja.
Ob das vielleicht ein.
Gucken wir, was nächstes Jahr um diese Zeit hier steht. So, guck mal nach vorne. Lukas, du hast es angesprochen gehabt vorhin schon, ähnlich wie im letzten Jahr. Wir müssen natürlich hier auch bei uns aus dem Team oder machen uns natürlich auch Gedanken darüber, was sind die Themen, die uns im nächsten Jahr 2026 bewegen könnten und haben analog des letzten Jahres mal so ein paar Thesen aufgestellt, sowohl volkswirtschaftlich als auch auf die Anlageklassen bezogen. Wo könnte eine Reise hingehen? Starten wir mal vielleicht mit dem ersten Thema, Lukas. Ich habe hier stehen, Geopolitik, Entspannungen erwartbar, aber auch mit einem Fragezeichen versehen.
Mhm.
Ich glaube, bei einem können wir uns sicher sein. Großmachtwettbewerb China-USA, das war ja eins der Themen auch in diesem Jahr, forciert damals noch am Liberation Day mit dem Erheben der Importzölle, wo man sich ja erst immer weiter hochgeschaukelt hat, hinterher so ein bisschen sich auf einen Deal scheinbar erstmal geeinigt hat, aber ich glaube, das ist ein Thema. Ist
auch noch ausstehend, glaube ich. Ne? Das wurde ja nicht nur verschoben.
Verschoben.
Nur, wobei wir auch der Meinung sind, dass dieses ganze Thema Zollpolitik eher in den Hintergrund rückt, aber ein Wiederaufflammen auch jederzeit möglich ist, gerade im Bereich mit China. Aber ich glaube, die größten Themen rund um Zölle haben wir im Laufe diesen Jahres gesehen. Wenn man jetzt auch nochmal überlegt, nächstes Jahr ist ein sehr wichtiges Jahr für Donald Trump auch. Wir haben einerseits 250 Jahre Unabhängigkeitsfeier plus die Midterms, also die Wahlen, sind beides vielleicht auch Punkte, warum Donald vielleicht mal hoffentlich auch einen Gang runterschaltet. Aber ja, wir werden es sehen.
Ja. Über allem vielleicht zwei Punkte, die gehören auf jeden Fall auch ins nächste Jahr, wenn wir über Geopolitik sprechen. Militärische Deeskalation denkbar. Du hast es gerade angesprochen. Mal wieder angeblich fortgeschrittene Gespräche rum um mögliche Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Ich glaube, wir sind uns da alle einig. Glauben tun wir es erst, wenn tatsächlich mal die Beteiligten hinterher wieder oder überhaupt erstmal an einem Tisch sitzen und tatsächlich die Gespräche konkreter werden. Ansonsten werden wir wahrscheinlich, so wie in den letzten Monaten, immer wieder ein Aufflammen dieser Krise sehen. Und was wir hier noch reingeschrieben haben, Deutschland ist bestimmt auch das Sorgenkind nach wie vor in Europa. Du hast gerade gesagt, dritte Rezessionsjahr in Folge.
Gab es noch nie.
Der politische Druck auf die Regierung hat schon deutlich zugenommen. Das wird wahrscheinlich auch nicht weniger werden im nächsten Jahr.
Und eigentlich auch bescheuert, dass man nach, finde ich zumindest, nach so einer kurzen Zeit auch schon teilweise von Neuwahlen spricht, weil ich will gar nicht mir ausmalen, wie die dann aussehen.
Die Messlatte hat man sich natürlich selber auch hochgelegt. Ja, ne? Der Herbst der Reform und was alles angekündigt worden ist, da ist bislang wenig von umgesetzt worden.
Ja.
Wir werden auch unpopuläre Entscheidungen einfach auch mal treffen müssen, auch im nächsten Jahr. Und man wird gucken müssen, ne, inwieweit die Koalition wirklich zusammenhält oder tatsächlich der Druck auch auf die Regierung so zunimmt, dass genau solche Themen im nächsten Jahr wieder diskutiert werden können.
Ja, deswegen der Druck wird auf jeden Fall zunehmen. Dann haben wir als zweites Thema Geldpolitik. Ganz großes Thema ist gerade eigentlich einer der wichtigsten oder die wichtigste Zentralbank der Welt, das ist die FED. Und zwar ganz groß in Gefahr ist die Glaubwürdigkeit der FED, weil wir da auch quasi einen Führungswechsel haben und dann vielleicht auch in komplett andere Richtung. Wir haben schon mehrmals auch in diesem Jahr drüber gesprochen. Die Unabhängigkeit der FED steht massiv in Gefahr. Wir rechnen zumindest, oder der Markt rechnet aktuell noch mit einer Zinssenkung. Heute wird nochmal ein Protokoll veröffentlicht, wo vielleicht davon abgelesen wird, dass vielleicht doch ein bisschen mehr Zinssenkungen kommen, aber ich glaube spätestens, wenn die neue Führung da ist, wird man vielleicht auch nochmal ganz andere Überraschungen sehen.
Treuen Gefolgsmann von unserem lieben Herrn Trump aus, wo dann genau tatsächlich diese Unabhängigkeit doch mehr als nur in Gefahr geraten könnte. Und wenn dann weitere Zinssenkungen tatsächlich vollzogen würden, obwohl sie vielleicht gar nicht vonnöten wären, nur weil der Druck von Trump entsprechend
oder teilweise
groß ist,
die Inflation sogar noch ansteigt,
genau, auch dann kann das auch dazu führen, dass ein Trend, den wir gerade schon mal angesprochen haben, sich fortsetzt, nämlich die De-Dollarisierung, die weiter voranschreitet, dass damit auch das Vertrauen in den Dollar weiter schwindet, Geld aus den USA abgezogen wird, zum Beispiel in Gold, kommen wir gleich nochmal drauf, zum Beispiel auch in andere Währungen. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir mit Blick auch auf die Geldpolitik einfach feststellen müssen, rund um den Globus allerdings, nicht nur auf die USA bezogen, die Staatsverschuldung wird deutlich weiter zunehmen.
Ja.
Fiskalpolitische Maßnahmen, nehmen wir nur hier Deutschland, Europa, 1 Billion neue Schulden über die nächsten Jahre für Infrastruktur, für Verteidigung.
Hoffnung, das hinterlässt, dass sie nicht fremdentzweckt werden, aber ja, Staatsverschuldung
hinterlässt auch entsprechend seine Spur.
Ja. Inflation haben wir sehr lange drüber diskutiert. Wir waren uns eigentlich einig, dass wir in Europa mangels Wachstum eigentlich nicht so die großen Inflationssorgen haben. Deswegen auch der Zinssenkungszyklus nahezu abgeschlossen ist. Wir rechnen jetzt zumindest, oder der Markt rechnet auch damit, dass wir vielleicht noch eine Zinssenkung sehen von 25 Basispunkten, dass wir dann bei 1,75 stehen beim Leitzins. Aber wir haben echt lange diskutiert über die Inflationserwartung in den USA und sind nachher darauf gekommen, dass wir sagen, gleichbleibend bis steigend. Aber nur leicht steigen. Wir sind natürlich auf einem hohen Niveau oder auf einem höheren Niveau. Die Frage ist natürlich dann auch, ist die 3%, die wir da aktuell sehen, vielleicht die neue 2%, wo man schon mit glücklich ist. Aber das wird definitiv auch ein Thema des nächsten Jahres sein, gekoppelt dann mit den Zinssenkungserwartungen und dann eigentlich nicht. Ja, also Inflationsansteigung führen nicht zu Zinssenkung, das beißt sich. Aber wenn Donald Trump da natürlich niedrige Zinsen sehen will und dann trotz der Staatsverschuldung, das ist ein Cocktail, den man eigentlich nicht unbedingt sehen möchte.
Könnte sich aber, passt dann zur nächsten These, gucken auf die einzelnen Anlageklassen, die Aktien durchaus weiter befeuern. Also wir glauben schon, dass auch das Jahr 2026 durchaus ein interessantes, gutes Aktienjahr werden könnte. Aktien zumindest weiterhin attraktiv bleiben. Vielleicht weil eben das Vertrauen in Anleihen, in Währungen wie den Dollar sukzessive schwindet und dann das Geld eher in Sachwerte, unter anderem in Aktien reinfließt. Hier wird man bestimmt, Lukas, das haben wir aber ganz oft hier im Podcast auch schon gehabt, nach wie vor einen Fokus haben auf die großen Tech-Unternehmen in den USA. Man wird den Fokus haben auf die CapEx-Ausgaben, also auf die Investitionsausgaben, die ja weiter exponentiell steigen, zumindest vorausgesagt werden. Man wird gucken, inwieweit die Margen aufrechterhalten bleiben können bei den großen Tech-Unternehmen. Fakt ist, glaube ich, dass die Bewertungen, die ja auch nicht mehr ganz günstig sind, sie sind nicht dramatisch überteuert, aber eben auch nicht mehr ganz günstig, die gilt es wahrscheinlich von Quartal zu Quartal weiterhin zu untermauern.
Ja, eigentlich die gleiche Sorge, die wir letztes Jahr um diese Zeit hatten oder zumindest im Januar, das ganze Thema, wann monetarisieren sich die Ausgaben, man hat massiv investiert und irgendwann muss da auch mal dann was bei rumkommen, weil nur investieren und sich nie auszuzahlen bringt nichts, das leidet. Man sieht das ganz gut auch bei Meta damals mit den Ausgaben in dem Metaverse. Man hört es ja auch am Namen. Das hat sich nicht ausgezahlt. Die Aktie hat sehr stark gelitten und jetzt sind die Investitionen im Bereich KI nochmal deutlich höher. Aber,
und ich glaube, ganz wichtig auch, Lukas, da werden wir auch genau drauf gucken müssen. Bislang sind diese ganzen Investitionsausgaben immer aus den freien Cashflows bestritten worden.
Zumindest bei den Großen.
Bei den Großen. Die Unternehmen haben ohne Ende Geld verdient und diese Gewinne wurden dann reinvestiert in Form von Investitionen in den ganzen Bereich KI. Und wir sehen jetzt schon auch von den großen Unternehmen, ich glaube Oracle und Meta mal mindestens, sind Unternehmen, die jetzt auch den Kapitalmarkt anzapfen. Sprich erste Anleihen begeben, was jetzt per se nicht negativ ist. Aber man wird natürlich dann schon genauer drauf gucken müssen, ob sich die Investitionen tatsächlich auch rentieren.
Genau, im Zweifel ist ja Fremdkapital sogar günstiger als Eigenkapital.
Ich leverage das, kann natürlich auch dazu führen, dass die Gewinne dann erst recht steigen. Ja. Aber wenn die Story nicht aufgeht, haben wir hier gegebenenfalls auch Druck, der auf den Markt ausgeübt wird.
Ja, aber wir haben das Thema KI sogar noch als gleich Sonderpunkt mitgebracht. Gucken wir vielleicht gerade mal auch auf die insgesamten Aktienmarkt. Glauben wir schon, dass regionale Rotationen fortgesetzt werden können, so wie wir es vielleicht Anfang diesen Jahres gesehen haben. Du hast es gerade schon gesagt, De-Dollarisierung oder vielleicht auch einfach raus aus dem Dollar, rein in andere Märkte und da gewinnen natürlich Schwellenländer total an Attraktivität, weil man vielleicht teilweise auch gar nicht weiß, wohin mit dem Geld.
Ja,
der asiatische Markt hat die letzten Jahre eigentlich sehr stark, oder der chinesische Markt, eher gesagt, sehr stark gelitten. Da redet man auch, haben wir jetzt in den letzten Podcasts auch mal gesprochen drüber, von so einem Tauwetter, was da kommt, weil die Regierung auch sich so ein bisschen annähert. Natürlich haben wir da auch die ein oder anderen großen Krisen noch, Immobilien. Wir haben auch gesagt, das Thema KI wird wahrscheinlich dann irgendwo westlich und asiatisch aufgefolgt. Also wir sehen eine Alibaba, eine Tencent. Der chinesische Markt wird wahrscheinlich auch da ihren eigenen Player haben. Die werden nicht auf die westlichen Unternehmen greifen und von daher Schwellenländer.
Plus auch die Tatsache, Lukas, teilweise oder größtenteils verschuldet im Dollar.
Ja,
wenn wir jetzt
da sind
sehen,
wir bei Anleihen auch indirekt.
Wenn wir jetzt sehen, dass der Dollar aber auch gegenüber anderen Währungen an Wert verliert und ich im Dollar verschuldet bin, ist das natürlich auch kein Nachteil, sondern eher ein Vorteil. Sprich, ich muss gegebenenfalls weniger zurückzahlen, als ich an Kredit vorher aufgenommen habe.
Ja,
das könnte schon nochmal ein Treiber auch für die Schwellenländer sein.
Ja. Ein Thema haben wir gerade schon angesprochen in Richtung Banken und Versicherer. Sektorrotation möglich, Shift to Value. Wir haben gerade auch gehört, eine Beiersdorf, eine Unilever, alles große Player, die eher defensiv einen Charakter haben, die vielleicht dann auch im nächsten Jahr jetzt so ein bisschen wieder an Attraktivität gewinnen, plus der Tatsache, dass sie vielleicht auch teilweise durch KI Kostensparnisse haben oder auch hier dementsprechend auch höhere Gewinne einfahren können. Sektorrotation möglich, so haben wir es genannt.
Gucken wir auf die Anleihen. Steilere Zinsstrukturkurve in Europa und in den USA, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wir sind uns relativ einig, dass am kurzen Ende die Zinsen mindestens mal gleich bleiben, wenn nicht sogar sinken. Du hast gerade, ich glaube in Europa haben wir noch eine Zinssenkung, die zumindest erwartet wird in den USA, je nach Schätzung zwischen 1 und 3 Zinssenkungen teilweise sogar. Das heißt, am kurzen Ende geht es runter, am langen Ende, Staatsverschuldung lässt grüßen.
Haben wir gerade drüber gesprochen, ganz genau.
Werden die Zinsen wahrscheinlich eher weiter steigen.
Die auch dazu führen, darum die Zinsen vielleicht steigen. Wir haben es auch in Deutschland jetzt im Mai gesehen, als dann das Konjunkturpaket ja quasi veröffentlicht wurde, was die Zinsen da gemacht haben.
Ja. Hat was mit Vertrauen auch zu tun, sehen wir gerade auch. Weil wir sehen mittlerweile, dass teilweise wirklich sehr, sehr starke Unternehmensanleihen von den Renditen her sogar unterhalb dessen notieren, wo teilweise Staatsanleiherenditen notieren.
Hashtag Frankreich.
Also der ganz sichere Hafen, wo man sonst immer gesagt hat, das sind die Staatsanleihen, der bröckelt auch so langsam dahin, könnten mittlerweile gute Unternehmen eine bessere Bonität genießen, auch Vertrauen genießen von Anlegern, als es tatsächlich Staatsanleihen gewesen.
Ja. Und das hattest du gerade schon gesagt, Schwellenländeranleihen attraktiv, allein wegen der De-Dollarisierung.
Ja.
Kommen wir zu dem Thema Mega Trend KI. Ich glaube, wir haben viele Punkte auch gerade schon genannt, aber wir haben es als Sonderpunkt mal mit aufgenommen, weil die Diskussionen natürlich echt enorm sind, was das Thema angeht und auch in diesem Jahr sehr, sehr viele Diskussionen mitgebracht hat. Gerade so der Vergleich zur Dotcom-Blase 2000, 2001. Unserer Meinung ist der Vergleich nicht ganz so wirklich gegeben, weil, und das ist ein wichtiger Punkt, der Reifegrad der technologischen Entwicklung viel näher an der Monetarisierung ist als damals. Wir sehen es auch an der Bewertung. Wir haben hier, wenn man mal die erwarteten Gewinne für 12 Monate uns anschauen, die natürlich schon steigend sind durch diesen neuen Bereich, durch diese neue Welt der KI, die Kursentwicklung sich eigentlich ähnlich bewegt und nicht wie 2000 meilenweit schon vorausgerannt
ist. Und das ist, Lukas, glaube ich, auch der ganz, ganz große Unterschied. Also André und ich zumindest hier als älteste Host in diesem Podcast-Team, wir können zumindest behaupten, die Dotcom-Blase live miterlebt zu haben. Und genau, was du gerade sagst, das ist, glaube ich, der Unterschied überhaupt. Wir haben damals wirklich eine Vervier-, Fünf-, Sechsfachung der Kurse gesehen.
Haben wir jetzt nicht.
Das Einzige, was nicht passiert ist, dass die Gewinne quasi ansatzweise nur Schritt halten konnten mit der Kursentwicklung der Aktien. Und diese Differenz zwischen stark gestiegenen Kursen und nicht stark gestiegenen Unternehmensgewinnen, das ist dann die heiße Luft gewesen. Und in diese Blase wurde damals reingestochen und die Luft ist brutal entwichen. Und ich glaube, wir hatten es in der letzten, vorletzten Woche noch, als wir über Nvidia gesprochen haben, da haben wir noch gesagt, in den letzten 5 Jahren, Nvidia hat, glaube ich, 1300% Gewinn gemacht, hat damals beim KGV von 27 gestanden, steht jetzt beim KGV von 28, sprich die Gewinne sind mehr oder weniger parallel gelaufen zu der Kursentwicklung der Aktie.
Und damals standen sie im Durchschnitt bei den großen 5 oder großen 6 Playern bei über 100.
Im Kursgewinnverhältnis. Und jetzt haben wir irgendwo um die Ende 20, Anfang 30.
Natürlich ein bisschen höher als noch vor 2, 3 Jahren, was auch meiner Meinung nach klar ist, weil man natürlich deutlich höhere Wachstumschancen hat durch diesen neuen Markt KI. Und das ist es nämlich. Die Unternehmensgewinne sind noch irgendwo fundamental oder die Bewertungen sind noch fundamental gerechtfertigt. Es ist halt nur hier, das hatten wir gerade gesagt, wichtig, dass sich das auch irgendwann monetarisiert.
Ja, aber wir werden auch sehen, dass es, und wir haben gerade über Biotechnologie, über Banken, über Versicherungen gesprochen, der Produktivitätsschub durch den Einsatz von KI in den verschiedensten Branchen, der wird viel schneller kommen.
Ja.
Damals haben wir das Internet gehabt, toll, das war jetzt da, ich konnte eine E-Mail schreiben und was auch immer, aber tatsächlich dieser Produktivitätsschub auf der Unternehmen Seite. Der ist erst mit einem Timelag von etlichen Jahren eingetreten.
Deswegen sind wir auch der Meinung, dass das Risiko der Nicht-Allokation dieser Titel größer ist, als sie zu ignorieren. Ja. So rum. Aber wir haben auch gerade die Risikofaktoren schon auch mit aufgezählt. Hier sollte man definitiv wachsam bleiben. Christoph, du hast es gerade schon gesagt, die Frage nach der Finanzierung, die da aussteht, die Verflechtung untereinander, also gerade wenn man mal eine Oracle anschaut, der Deal mit OpenAI, den wir auch jetzt im vorletzten Podcast genannt haben, was das dann von dem gesamten Kundenklientel nur OpenAI an Umsatzwachstum bringt, wenn da einer mal abspringt oder dann doch kippt, dann ist das Risiko schon hoch durch die großen Verflechtungen. Und nach wie vor natürlich die große Indexgewichtung der großen Player. Wir haben es gerade gesagt, die ganzen Big Seven, wir sind zwar jetzt nicht einzeln drauf eingegangen, die liegen alle irgendwo im Mittelfeld, natürlich im Plus, teilweise, wenn man sie in Euro umrechnet, sogar noch im Minus. Die tragen natürlich den großen Index noch, den Nasdaq, den S&P 500. Sollten die aber dann nicht laufen, dann ist natürlich hier auch schon in Richtung Klumpenrisiko ein entsprechendes Risiko da.
Absolut, trotzdem passt die Überschrift ganz gut, struktureller Trend bleibt intakt. Ich glaube, da gibt es nichts dran zu rütteln.
Ja.
Sind wir bei der nächsten These? Gold, der Lichtblick des Jahres. Wir hatten es gerade am Anfang schon gehabt. Ich glaube 67% Zuwachs allein in diesem Jahr. Wir bleiben dabei. Wird ein fester Anker im Portfolio-Kontext bleiben. Gehört einfach in ein breit diversifiziertes Portfolio rein. Wir sehen auch durchaus weiteres Kurspotenzial nach vorne, weil wir einfach feststellen, dieser sogenannte Debasement-Trade, der hält weiter an. Wir haben
gerade über
Vertrauensverlust gesprochen. Raus aus Geldwerten, raus aus Fiat-Währung, rein in Sachwerte. Das sind Aktien. Das ist auch eben Gold. Die Notenbanken weiterhin großer Käufer am Markt, vor allem die
gerade asiatischen Chinesen. Die sich früher natürlich die Währung Indien unterstützt hat mit US-Staatsanleihen und durch den Druck, der da auch vielleicht gerade politisch entsteht.
Das ist ja auch klar. Wir sehen Geldmengenwachstum, wir sehen weiterhin steigende Staatsverschuldung, über die wir gerade gesprochen haben. Hm. Ich glaube nicht, auch wenn Donald Trump davon träumt, den Friedensnobelpreis nochmal verliehen zu bekommen, dass die geopolitischen Risiken dramatisch abnehmen werden. Und wir haben es in diesem Jahr wieder mal gesehen, aber eigentlich die ganzen letzten Jahrzehnte ja schon fast, Gold mit diesen doch interessanten negativen Korrelationseigenschaften, also gerade dann auch mal gut zu performen, wenn Stress am Markt ist, wenn Angst im Markt ist, spricht eigentlich dafür, dass Gold einfach ein fester Bestandteil im Portfolio sein sollte.
Legt vielleicht nicht nochmal die Performance hin, die dieses Jahr geschafft hat. Wir würden uns natürlich freuen, weil auch Gold schon seit Beginn an eigentlich immer ein fester Bestandteil ist in unserer Vermögensverwaltung. Ja. Aber ja.
Kursziele zwischen 4,8 und gut 5.000 Dollar.
Ja.
Das wird aber schon nochmal bedeuten, dass wir da 10-15% gegebenenfalls nochmal an Potenzial sehen. Gucken, wo es hingeht.
Liegen wir nur nicht bei den 60.
Vielleicht genauso interessant. Wir haben ein eigenes Mandat aufgelegt, wo wir eben nicht nur in die erste Reihe Edelmetalle Gold geguckt haben, sondern auch mal in die
Zweite Reihe.
Ja. Silber, Platin, Palladium, stark, noch viel stärker in diesem Jahr gelaufen als Gold,
ja,
auch wenn es gestern mal so einen Rücksetzer gegeben hat, aber ich glaube teilweise bis zu Silber 160-170%.
Wir stehen bei 74 irgendwo in die Richtung und ja, nachdem wir das Allzeithoch aus 2011 überschritten haben, halt Silber kein Halt mehr und bricht absolut nach oben hinaus und ja, schon spannend, was da gerade passiert. Und dann muss man natürlich dazu sagen, Silbernachfrage ist auch irgendwo schon da, durch einerseits, wir haben über die Energieinfrastruktur gesprochen, gerade USA, die sehr viel in erneuerbare Energien investiert, erwartet man vielleicht auch nicht, Solarmodule, die dann Silber benötigen, für aber auch E-Autos, vielleicht nicht der Bereich, den man jetzt dem großen Wachstum noch zuspricht, aber auf Dauer wird wahrscheinlich immer mehr E-Fahrzeuge auch kommen, gerade die großen Flotten, auch da sind entsprechende Silbernachfragen vorhanden.
Die letzte These, Lukas, die obliegt dir.
Krypto. Ja, die letzte These, die haben wir letztes Jahr auch mit reingenommen, das ist das Thema Krypto und wir sind schon der Meinung, dass die Anlageklasse sich weiter etablieren kann und zwar, ja, weil die Nutzung in den verschiedensten Bereichen einfach da ist. Wir haben A, die Tokenisierung des Aktienmarktes, wo auch schon die deutsche Börse, aber auch den Nasdaq, also nicht der Index, sondern die Börse, da am Arbeiten ist, dass man den Aktienmarkt quasi über den Krypto Handel über die Tokenisierung.
Also ja, das Ganze bald auch auf der Blockchain stattfinden
kann.
Dann Vorteil wäre dann 24/7 auch mal Aktien handelbar sein werden.
Die Rede ist dann von 23-Stunden-Handel, dass man eine Stunde quasi einmal ein Update oder ein Reboot hinlegt. Aber ja, das ist natürlich schon ein Treiber, der dann auch den gesamten Sektor unterstrich oder im Bereich Krypto unterstützen kann. Aber auch die Stablecoins, die so ein bisschen den globalen Zahlungsverkehr digitalisieren, gerade was so Auslandszahlung angeht. Jetzt Amazon, die einen eigenen Stablecoin anbieten. Vorteil, wir haben über Circle gesprochen, über den Börsengang, die natürlich massiv davon profitieren. Ist so eine Art Gutschein, wo man dann einfach, ich sag mal, in den Amazon-Coin investiert. Dann kriege ich vielleicht ein paar Rabatte auf die Waren. Amazon kann durch die Stablecoins relativ einfach ohne große Kosten aus Europa in Richtung USA überweisen. Und was natürlich auch in diesem Jahr schon irgendwo ein großes Thema war, war der Aufbau der strategischen Bitcoin-Reserven auf Länderebene. Aber wir haben natürlich die Regulatorik, die auf der einen Seite Chancen bringen, aber auch Risiken mit sich bringen. Wir haben das Thema Mika hier in Europa, die natürlich, wir haben gerade jetzt die große Diskussion, die echte Bitcoins, echte Kryptos sind ja nach einem Jahr, ähnlich wie bei Gold, steuerfrei, wenn man sie ein Jahr hält. Das steht gerade irgendwie so ein bisschen auf der Klippe, zumindest hier in Deutschland wird darüber fleißig diskutiert, ob das wegfällt. Was definitiv noch nicht da ist, ist die Safe-Haven-Eigenschaft, die Gold da hat und es ist definitiv gerade Bitcoin noch kein digitales Gold.
Das hat dieses Jahr mal nochmal eindrucksvoll gezeigt. Ne? Wir haben ja gerade drüber gesprochen, über 60% plus bei Gold und 7-8% plus Währungen minus auf der Bitcoin-Seite. Und wir haben gerade auch in der zweiten Jahreshälfte gesehen, wenn da mal etwas Druck auf den Markt gekommen ist, dann sind eher Bitcoin und Co. parallel zum Aktienmarkt nach unten gelaufen, anders als es Gold getan hat. Insofern eher hochkorreliert mit dem Aktienmarkt weiterhin.
Ja. Nichtsdestotrotz, die Punkte, die bei Gold natürlich zählen, mit geopolitischer Unsicherheit, De-Dollarisierung, die dürften alle, und das haben wir Anfang dieses Jahres gesehen, auch für zumindest. Und das
ist nicht inflationierbar. Du hast gerade gesagt, 21 Millionen Stück werden irgendwann mal im Umlauf sein, Bitcoins. Die Story ist schon eine, die nicht uninteressant ist.
Man sollte sie nicht außen vor lassen und ignorieren. Sagen wir es mal so, man sollte sie definitiv auf dem Schirm haben und beobachten. Und ich glaube, dann sind
wir am Schlusswort. Ende. Definitiv heute mal eine längere Folge, aber ich glaube, es hat mal Sinn gemacht, einmal etwas ausführlicher zurückzugucken, aber auch nochmal nach vorne zu gucken. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen.
gerade die Thesen sollten ja spannend sein.
Es soll, genau, das ist das, wo wir uns dann dran messen lassen. Wir werden nachher noch unser Jahresquiz auflösen, beziehungsweise unser Tippspiel auflösen. Das werden wir bestimmt nochmal nächste Woche mit in den Podcast reinbringen. Gucken wir, was das neue Jahr bringt. Ihnen an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank fürs treue Zuhören, für die vielen Feedbacks, die wir hier auch jede Woche von Ihnen zurückgespiegelt bekommen. Danke fürs Zuhören. Guten Rutsch ins neue Jahr. Kommen Sie gesund rein.
Und vielen Dank.
Schalten Sie auch nächstes Jahr.
Genau, bis zum nächsten Jahr. Guten Rutsch auch von meiner Seite oder vom gesamten Podcast-Team. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis im nächsten Jahr.
Tschüss.
Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.